Und deswegen glaube ich, es ist wichtiger, wo du hingehst, als wer du bist. Die Deutschen sind für vieles bekannt, wie ihre Offenheit, das war eher weniger.
Ich sollte mir einen Ort suchen, wo es neben dieser lokalen Gruppe auch noch eine Gruppe Gleichgesinnter gibt, Experts gibt, die eben frisch dort sind.
Die erste Frage ist nicht, wie finde ich Freunde, sondern eher, wo finde ich Freunde? Ich hätte niemals gedacht, dass es so einfach ist. Willkommen bei Entscheidung Auswanderung.
Du triffst im Leben drei große Entscheidungen. Mit wem verbringst du es? Wie verdienst du dein Geld? Und wo willst du leben?
Wir geben dir ein vollständiges und ehrliches Bild der steuerlichen, unternehmerischen und emotionalen Konsequenzen einer Auswanderung.
Damit du die richtige Entscheidung triffst. Servus Florian.
Hallo Michael.
Florian, ich komme in meinen Beratungen bei den Unternehmern immer mal wieder die Frage, ja, wenn ich jetzt auswandere, dann lasse ich ja so meinen Wohlfühl-Freundeskreis hinter mir und finde ich dann im Ausland auch wieder Anschluss. Da schwingt so ein bisschen die Angst mit, alles hinter mir zu lassen und dass ich dann im Ausland alleine bin.
Ja, zu Recht.
Was steckt denn da dahinter?
Zu Recht. Es ist nämlich so, wir Menschen sind ja Gruppentiere. Die Sozialsten haben überlebt. Wer aus der Gruppe ausgeschlossen wurde, der ist gestorben. Das heißt, nur die, die in der Lage waren, in einer Gruppe sich irgendwie anzupassen und in dieser Gruppe gemocht zu werden am Ende, haben sich fortgepflanzt und das sind unsere Vorfahren. So. Und natürlich ist es jetzt so, das war der ernste Teil, ja, der richtige Teil, natürlich ist es jetzt so, wenn ich jetzt auswandere, erstens werden mich alle hassen, die noch in Deutschland bleiben.
Und zweitens, aber das ist jetzt dein Gedanke.
Werde ich natürlich, das ist natürlich nur mein Gedanke. Natürlich, ja. Die werden alle neidisch sein und denken, was der in so eine Steuer, der will nur nicht Steuern zahlen, dieses hier, wie heißt das, Solidarschwein, keine Ahnung.
Ich weiß es nicht, vielleicht denken auch ganz viele, das setzt meinen Traum um, aber irgendwie fehlt es bei mir, die Entscheidung für mich zu treffen.
Ja.
Okay, aber weiter zu dem Alleine-Sein.
Die Angst ist, ich verlasse und verliere mein Umfeld in Deutschland. Und ich finde niemand Neues und ich bin einsam und allein und ich komme geschlagen zurückgekrochen. Das ist das Horrorszenario, das zumindest ich kenne, was immer wieder kommt. Das stelle ich mir vor. Ob das jetzt realistisch ist, das ist jetzt eine andere Frage, da reden wir jetzt drüber. Aber das ist erstmal das Horrorszenario. Ich komme da zurück, die werden alle sagen, ja, dich brauchen wir nicht mehr, habe ich dir ja gleich gesagt. Ne? Und im Ausland werde ich auch keinen Anschluss finden. So, und jetzt lass uns gleich mal anschauen, wie realistisch ist das. Woher kommt diese Angst? Die Angst kommt, glaube ich, daher, dass wir in Deutschland leben. Ja, jetzt überleg mal. Vielleicht kennst du jemand, der nach Deutschland gekommen ist, aus einem anderen Land. Der Arme oder die Arme. So, weil wenn du nach Deutschland kommst, am besten noch aufs Land oder so, die haben alle schon ihren Freundeskreis. Die Deutschen sind für vieles bekannt, wie ihre Offenheit, das war eher weniger.
So. Also ich habe ja mal in München gelebt.
Ja.
Und da war es ganz klar, das hat jeden Freundeskreis, also man hatte ja seinen Freundeskreis und ist dann mal immer in andere Freundeskreise auch reingeschnuppert. Niemand hatte einen Freund oder in diesem Freundeskreis war fast nie jemand, der in München geboren war.
Siehst du?
Also das ist jetzt Bayern, das ist München, das ist nochmal spezieller als wahrscheinlich der Rest Deutschlands, aber
die bleiben unter sich.
Da war das noch viel krasser, genau.
Ja, so, Deutsche bleiben unter sich. Warum auch nicht? Ne? So, Deutsche sind nicht allzu offen. Sie wollen meistens gar nicht so viel Neues haben. Das ist dann eher, wenn es was Neues gibt, brauchen wir auf jeden Fall auch noch mindestens drei Regeln, um damit irgendwie umzugehen. So. Und man hat ja auch kein Interesse. Wenn ich jetzt alteingesessen in meinem Dorf, ich bin 35 Jahre alt, die ganzen Jungs, meine Jungs kenne ich schon seit der Grundschule, was soll ich denn jetzt mit einem Neuen? Läuft doch gut. Mir geht's doch gut. Was brauche ich den denn? Der reinkommt, der hat ein Problem. Weil der hat das Bedürfnis nach Verbindung und so weiter. Die anderen haben es ja alle.
Okay.
So. Und ich glaube, dieses Bild habe ich im Kopf, wenn ich daran denke, auszuwandern. Na toll, dann bin ich der Außenseiter. Dann bin ich der, der von außen reinkommt und den eigentlich keiner so richtig will.
Also das wird man nicht bewusst im Kopf haben, aber das wird wahrscheinlich durch unsere Prägungen und durch unsere kulturelle Eigenschaften einfach unterbewusst da sein.
Richtig. So, und dann stellt man sich die Frage, bin ich so ein geiler Typ, dass ich, obwohl eigentlich ja keiner Bock auf mich hat, die so begeistern kann, dass die mich alle mit offenen Armen aufnehmen und dann ist die ehrliche Antwort vielleicht, boah, weiß ich nicht. Ja, so. Nur, da ist ja ein Denkfehler drin. Der Denkfehler ist, im Ausland geht's anderen genauso wie dir. Je nachdem, wo du hingehst. Du kannst natürlich jetzt auch blöd sein, deswegen glaube ich, es ist wichtiger, wo du hingehst, als wer du bist. Du kannst natürlich jetzt auch blöd sein und, keine Ahnung, in eine ähnlich distanzierte Kultur, zum Beispiel nach Schweden, aufs Land ziehen.
Ich wollte gerade sagen, halt irgendwo hinziehen, wo wenige von außen reinkommen.
Ja, ne? Also dann bist du blöd und dann wird es sehr wahrscheinlich genauso passieren, dass du irgendwann geschlagen zurückkommst und sagst, ich habe keinerlei Anschluss gefunden. So, deswegen die Frage, wer du bist und wie, das ist weniger das Thema. Die Frage ist, glaube ich, eher, wo gehst du hin? Und wenn du irgendwo hingehst, wo es schon eine Community gibt von Expats, wo es andere Menschen gibt, die das gleiche Problem haben, die da auch relativ neu sind, die auch Menschen kennenlernen wollen und so weiter, dann sind auf einmal die Türen offen. Du musst keine Tür mehr eintreten, die ist offen, du musst nur noch durchgehen. Natürlich musst du auch das immer noch machen, aber es ist so unfassbar viel einfacher. Also kann ich jetzt aus persönlicher Erfahrung sagen, ich habe mir vorher echt Gedanken gemacht, wie mache ich das und um Gottes Willen und finde ich da Freunde und lerne ich da Leute kennen und so weiter. Ich hätte niemals gedacht, dass es so einfach ist.
Kann ich nur bestätigen.
Ja.
Aber da würde ich jetzt noch mal ganz kurz reingehen wollen. Also sagst du per se, es kommt darauf an, wohin ich gehe, weil wir die klare Unterscheidung machen müssen. Und egal, wo ich hingehe, auch hier in Zypern als Beispiel, da gibt es ja auch Alteingesessene, die hier ihr ganzes Leben leben.
Ja.
Aber ich sollte mir einen Ort suchen, wo es neben dieser lokalen Gruppe auch noch eine Gruppe Gleichgesinnter gibt, Experts gibt, die eben frisch dort sind. Verstanden. In die Gruppe gehen wir gleich rein.
Eine Möglichkeit,
jetzt gehen wir nochmal in die alteingesessene Gruppe.
Ja.
Würdest du aber dann jetzt, wenn wir einfach mal auf die ganze Welt schauen, schon kulturelle Unterschiede sehen, dass ich sage, okay, es ist jetzt schwer, nach Deutschland zu gehen. Mhm. Aber wenn ich jetzt, weil ich kann ja auch da einfach mal unabhängig die Länderwahl treffen und wieso, wir wollen uns ja nicht limitieren und vielleicht nicht jeder will jetzt in die Expert-Hotspots und im Zweifelsfall dann sagen, ja gut, dann lebe ich jetzt in Dubai, aber habe auch nur wieder mit Deutschen zu tun, sondern oder wollen vielleicht auch ganz andere Länder, Südamerika, Afrika, weiß ich nicht was, auch Australien und so weiter.
Ja.
Gibt es da aus deiner Meinung nach generell schon kulturelle Unterschiede oder wird es überall gleich schwer sein, in diese alteingesessenen Gruppen reinzukommen?
Geh in eine offene Kultur. So. Jetzt kann man sich die hofstädtischen Dimensionen angucken. Habe ich natürlich jetzt keine Liste vorbereitet. Guck mal, wo ist das denn...
Da gibt es wissenschaftliche Untersuchungen.
Hofstädtische Dimensionen, da ist sowas wie zum Beispiel Machtgefälle und so weiter und so fort. Das müsste ich mir jetzt in der Tiefe nochmal anschauen. Aber es gibt Untersuchungen zu der Unterschiedlichkeit von Kulturen. Vor allem die hofstädtischen Dimensionen sind das, was ich da im Kopf habe. Und da unterscheiden sich Kulturen deutlich. So. Da geht es auch, glaube ich, um den Faktor emotionale Distanz.
Ich kann es ja, je nachdem, was ich vorhabe.
Ja.
Also oftmals sind ja auch Auswanderungen, ich habe dort einen Job oder der Liebe wegen. Und da kann man ja auch schon mal die Gedanken machen, okay, meine Frau kommt aus Land XY und dann gehe ich dahin. Klar, dann bin ich automatisch schon mal ein Stück weit in ihrem Freundeskreis, ihrer Familie. Aber nichtsdestotrotz werden die distanzierter oder offener mit mir umgehen. Und das kann ich mir auch schon anschauen und mich vorbereiten. Das ist ja cool.
Ja. Wenn ich jetzt hier gucke, Zypern, würde ich sagen, ist eine, ohne dass ich mir jetzt genau das angeguckt habe, ist eine sehr offene Kultur. Ja, ich bin ins Fitnessstudio hier gegangen. Ich habe dem, ich habe dem Trainer, du kennst ihn ja, den George, habe gesagt, hier, ich brauche ein Auto, hast du eine Empfehlung? Sagt er, nimm meins, der Schlüssel steckt. Ja, bitte was?
Da gebe ich dir ein Stück weiter.
Ich brauche das für, wie gesagt, ich brauche es für 3 Wochen. Sagt er, also das ist schlecht, dann kann ich da mal jemanden für dich anrufen. Ja, aber das ist normal hier. Das ist eine andere Kultur. Das wird ja in Deutschland im Leben nicht passieren.
Ja.
Ja, und wenn, dann müssten wir erst noch die versicherungsrechtlichen Fragen klären.
So, ja. Und einen Vertrag unterschreiben und eine Vergütung aushandeln.
Ja, und das dann natürlich steuerlich richtig angeben. Aber da haben wir. Okay. So. Nein, aber zurück zum Thema. Andere Kulturen sind viel offener. Das heißt, die erste Frage ist nicht, wie finde ich Freunde, sondern eher, wo finde ich Freunde? Und da kann ich gucken, wie ist denn die Kultur eines Landes? Wie offen sind die denn? Das kann ich auch rausfinden, indem ich einfach mal hinfliege. Ich muss ja nicht sofort gleich dahin auswandern. Ich kann es mir erst mal angucken.
Soll man sowieso machen. Sich mal vor Ort anschauen. Taugt es mir da? Wie finde ich die Menschen und so? Ja.
Da ist das Thema Sprache natürlich ganz wichtig.
Absolut.
Selbst wenn die Thailänder sehr offen wären, was ich nicht glaube, ich kann kein Thai. Und damit wird es schwierig. So. Selbst in Zypern ist das, glaube ich, das größte Problem für mich. Ich spreche nicht wirklich Griechisch. Natürlich können die alle Englisch. Es geht. Aber es bleibt immer eine kleine Barriere zu den Zyprioten. Ja. So. Aber die erste Frage ist, wo gehe ich hin? Und da würde ich gucken, Kultur, Sprache und Expert-Community.
Ja.
So, wenn da 3-mal ein Jahr ist, coole, offene Kultur, ich kann die Sprache und idealerweise gibt es noch eine Expert-Community, dann kann ich daran einen Haken machen. Dann sollte es mir, jetzt können wir dann gucken, was kann ich tun, ja, aber dann habe ich schon mal das Richtige wo.
Ja. Ja, also da kann ich zwei Gedanken zuteilen. Sprache würde ich ein bisschen einschränken. Je nachdem, wo du hingehst und wie offen die Länder sind, wenn wir jetzt auf die üblichen Länder schauen, wie Dubai, Malta, Zypern, da reicht Englisch vollkommen und ja, die wollen auch, also der Staat möchte, dass du kommst, ja, die machen dir die Türen auf, die Formulare sind auf Englisch, die Behörden können Englisch und so weiter, das ist easy. Wenn du in andere Länder gehst, Italien, Spanien, Südamerika und so weiter, da würde ich immer empfehlen, die Sprache zu lernen.
Richtig. Ich war in Bulgarien, schwierig. Viele sprechen nicht gut Englisch und selbst die, die es halbwegs können, reicht es nicht, um eine Beziehung aufzubauen.
Und vielleicht da noch, und ja, was meine Beobachtung ist, weil du auch Asien aufgemacht hast, in Thailand hast du keine Chance, wirklich jemanden kennenzulernen. Also das ist, glaube ich, einfach kulturell, weil die Asiaten tendenziell ja auch dieses höfliche distanziert haben. Ja. Wahnsinnig wahrscheinlich ist es in Japan und so weiter ähnlich. Wo ich sehr gute Erfahrungen gemacht habe, ist zum Beispiel in Vietnam und Philippinen. Die können wahrscheinlich einfach nochmal ganz deutlich mehr Englisch. Also das war Sprache schon wieder ein ganz erheblicher Hebel. Und gerade die Philippinen, ich glaube, da waren die Amerikaner sehr, sehr lange und Vietnam auch ein Stück weit. Aber auf den Philippinen war es mit Abstand am einfachsten, Menschen kennenzulernen. Die waren so wahnsinnig freundlich, sind so auf dich zugegangen. Die wollten in den Kontakt. Indien genauso. Die Inder, gut, die sprechen halt auch super Englisch. Die wollen sofort dein Big Friend, Best Friend sein. Wenn du die fragst, wenn du deinen Taxifahrer fragst, gehen wir heute Abend aus, safe, der ist dabei. Also das macht schon Sinn, sich da mal so ein bisschen von der Seite drauf zu schauen.
Genau.
Dann gehen wir jetzt, und das ist der so ein bisschen wahrscheinlich für die allermeisten der relevante Punkt, so ein bisschen die Expert-Communities. Und ja, also es sind die letzten 5 bis 10 Jahre wahnsinnig viele Menschen ausgewandert. Nicht nur Deutschland, auch Europa. Und eine Sache musst du dir ja super bewusst sein, die Menschen, die auswandern, die sind ein Stück weit eine homogene Gruppe. Die sind lebensoffener, die sind, haben daran Interesse, sich, ohne dass ich jetzt die anderen Menschen ausschließen möchte, aber es ist einfach so, dass man da Bock drauf hat, die Welt zu sehen. Bock drauf hat, sich kulturell weiterzuentwickeln. Bock drauf hat, was anzuschauen. Also auch da ist es natürlich nicht nur, dass du leichter dazu bekommst, wenn dein Experts Community ist. Es ist auch leichter, in der Community jemanden zu finden, der zu dir passt, mit dem du resonierst.
Ja.
Und jetzt bin ich im Ausland. Und zwar ich selber. Und das sind dann diese ganzen Communities. Und es gibt in der Regel an diesen Orten, und da gibt es ja ganz, ganz viele in Europa und weltweit, da gibt es dann ganz viele solche Meetups und Treffen und whatever. Wenn ich da drauf, ich gehe da relativ wenig hin. Und es hat zwei Gründe. Und der Hauptgrund ist, ich tue mir wahnsinnig schwer, oder ich habe was auch immer, und das würde ich jetzt gerne mal ergründen. Wenn ich weiß, das sind so 5 bis 10 Menschen, dann gehe ich da gerne hin, weil ich weiß, da kommt man relativ gut in die Connection und nach 2, 3 Stunden werde ich mit jedem gesprochen haben und 2, 3 bessere Gespräche geführt haben. Wenn da aber 15, 20 oder noch mehr Gruppen, wenn die Gruppen umso größer, die werden umso schlimmer für mich, dann kann es passieren, dass ich 2 Leute kennenlerne und irgendwie gar nicht so in die Dynamik komme. Woran liegt das? Warum habe ich so eine Scheu vor großen Gruppen? Warum fällt es mir so schwer, in den Gruppen Kontakt zu schließen? Oder ist es einfach nur, also es ist ja Fakt, deswegen.
Ich nehme an, dass da ein bisschen die Dunbarsche Regel reinkommt. Die Dunbarsche Regel besagt.
Eine Regel, geil.
Ja, die Dunbarsche Regel, ich glaube, die heißt so, ist nach einem Dunbar, hieß der Forscher, der hat die maximale Gruppengröße, die ein menschliches Gehirn verarbeiten kann, ermittelt. Das ist so um die 150 Individuen. Ab 150 Individuen splitten sich Gruppen auf. Es gibt Untergruppen. So. Warum? Weil unser Gehirn nicht in der Lage ist, mehr als ungefähr 150 Beziehungen im Blick zu behalten. So,
also in meinem ganzen Leben,
in einer Gruppe.
Ja, aber ich lerne ja nicht 150 Menschen innerhalb von 2 Stunden kennen, sondern das betrifft doch dann mein Tribe oder.
Ja, worauf ich raus will, ist, sobald wir in einer Gruppe sind, checken wir unbewusst die ganze Zeit ab, wer ist freundlich, wer ist feindlich, wer kann mit wem und so weiter und so fort. Unser Gehirn arbeitet. Und wir sind soziale Wesen. Wir arbeiten die ganze Zeit damit. Je mehr Menschen da sind und noch mehr, schlimmer, je mehr Unbekannte, desto mehr muss das Gehirn arbeiten. Ich glaube, deswegen wird der Stress höher. Ich kann es dir nicht mit Sicherheit sagen, das wäre meine Erklärung dafür. Wir gucken in einer großen Gruppe immer, wer kann mit wem und so weiter. Wir mit so einem Auge quasi checken wir das die ganze Zeit ab. Und je größer, der Aufwand steigt ja exponentiell. Na? Bei zwei Menschen gibt es nur eine Beziehung. Bei drei Menschen, ja, ist schon Dreieck und so weiter und so fort. Ich bin jetzt echt nicht so gut in Mathe, dass ich dir jetzt sagen könnte, wie viel Beziehungen es bei 30 sind, aber es wird viel.
Ja, ich würde es mal, ist es nicht 30 hoch 30 oder irgendwie sowas?
Also, ich habe keine Ahnung.
Da knallt es direkt.
So, stell mich niemals als Mathematiker an. Ja. So, ich vermute, dass dein Gehirn dann einfach deutlich mehr zu tun hat und dass das überfordert ist. Und es wird, je größer die Gruppe ist, desto mehr werden es gruppendynamische Prozesse und desto weniger wird es individuelle Beziehungen. So. Die Frage ist, ist das schlimm? Ich habe früher...
Was heißt schlimm? Es ist ja für mich ein Stück weit, wenn ich jetzt drauf schaue und sage, da ist ein Meetup mit 30 Leuten, da ist eine Mastermind mit 30 Leuten, da ist eine Vacation für eine Woche mit 30 Leuten, überlege ich mir dreimal. Wenn das eine Vacation mit 10 Leuten ist, eine Mastermind mit 5 Leuten oder ein Meetup mit 8, ja, dann spüre ich keine, so gut wie keine Resistenz, sondern Bock.
Ja.
Und bei dem anderen habe ich Resistenz. Ist das jetzt schon irgendwo ein Stück weit ich? Oder ist es schon,
ja, du
den meisten Menschen in Ausprägungen anzugehen?
Du bist da einfach kaputt. Ja. Aber jetzt, also jetzt mal Spaß beiseite. Vor ein paar Jahren, als das irgendwie in war und da, keine Ahnung, Tobi Beck oder wer das war, überall erzählt haben, du musst deine Blockaden lösen. Dann kamen auch die Kunden zu mir und sagten, Flo, ich will meine Blockaden lösen.
Ich war in Unterhose beim McDonald's auf dem Boden gelegen.
Ja, sieh, guck mal, du hast Erfahrung.
Es ist immer noch da.
So, und jetzt ist der Punkt. Also, warum muss ich denn jede Blockade lösen?
Okay.
Na, ich habe jetzt keinen Bock, mit dir rumzumachen, weil ich nicht schwul bin. Muss ich die Blockade lösen? Ich finde nicht. Mir geht's auch so gut. Ja, so. Wir müssen nicht jede Blockade lösen. Wir müssen Blockaden lösen, die uns wirklich auf dem Weg zu unserem Ziel im Weg sind. Und vielleicht ist es einfach, fühlst du dich in kleineren Gruppen wohler, ja? Und du bist damit mit Sicherheit nicht alleine. Vielleicht ist es auch einfach okay. Vielleicht ist es das, wo du mehr mitnimmst. Vielleicht musst du die Blockade nicht lösen, sondern es ist einfach okay, dass die da ist. So. Also, das würde ich mal in Frage stellen, bevor wir alles hier pathologisieren.
Ja.
Vielleicht fühlst du dich in diesen Gruppen einfach wohler und Punkt.
Das ist auch das Schöne im Alter, im Zweifel ist mir scheißegal. Aber am Ende des Tages ist es ja, im Zweifel hilft es ja jetzt meinem Unternehmer nicht, der die Angst hat, Anschluss zu finden, wenn er jetzt nach Dubai geht und in jedem Meetup, was er online findet, hocken 50 Menschen und er deswegen nicht hingeht.
Ja, okay, dann kann man natürlich über die Blockade reden, dann kann man im krassesten Fall ein Coaching dazu machen, dann kriegt man die Blockade natürlich auch gelöst. Nur ist das realistisch?
Aber was kann er vielleicht, ein kleiner Hack, sich Gedanken machen, dass das funktioniert oder wo kann so eine Blockade herkommen?
Wo die herkommen kann, ich glaube, da können wir jetzt ewig drüber reden.
Also das ist ein individuelles Thema eher.
Oder ja.
Ist es eher ein globales Thema, dass ich sage, weil wenn ich das jetzt so verstehe, sollte eigentlich jeder, der solche Sachen wie Retreats macht, Vacations macht oder auch irgendwelche Treffen aufsetzen will, eher auf kleinere Gruppen setzen, weil sich tendenziell die Gruppe insgesamt dann homogener und entspannter fühlen sollte.
Ja, also man sagt so, Teams von 6 Leuten ist eigentlich ideal,
okay,
die eng zusammenarbeiten. Mit jedem weiteren Gruppenmitglied steigt auch wieder der Kommunikationsaufwand exponentiell und es ist nicht mehr effektiv. Also das kleine Gruppen sind in vielerlei Hinsicht einfach besser. Und bei einer Vacation mit 30 Leuten, ich meine, ich war schon oft auf einer Vacation mit 30 Leuten, auch da bilden sich Untergruppen.
Also
in den wenigsten Fällen sind die alle zusammen. Das kommt mal vor.
Aber. Ist das, was man mitnehmen sollte, geht da hin und hab nicht den Anspruch, mit jedem der 30 zu sprechen,
auf gar keinen
zu connecten,
Fall.
Sondern versuch,
nein,
zeitnah jemand in so eine Gruppe zu kommen, die für dich passt und dann bleib dabei und dann wird es vielleicht am Anfang erstmal ein bisschen Orientierung sein, weil ich muss ja erstmal schauen, wer von den 30, wo will ich da hin. Aber wenn das dann funktioniert hat, dann dürftest du da auch in deinem Happiness-Zone kommen.
Das ist die Low-Performer-Antwort. Als High-Performer ist es natürlich so. Ja. Als High-Performer ist es natürlich so, dass du, wenn du in einer Gruppe mit 30 Leuten kommst, innerhalb von 3 Minuten alle 30 begeistert haben musst und innerhalb von 30 Minuten alle ausgecheckt haben musst und genau bewertet haben musst, wer ist der mir am meisten bringt und so weiter. Ne? Nicht, dass du da deinen idealen Freund verpasst. So, also setz dich ruhig ordentlich unter Druck. So baut man am besten Freundschaften auf. Ja.
Verstanden.
Also, nein, mach's doch locker. Ja. Guck dir doch, ich will mal mit 3 Leuten geredet haben und wenn es mehr sind, ist schön und wenn es nicht mehr sind, dann ist das auch in Ordnung. Geh's entspannt an.
Und wenn es blöd ist, gehst du noch eine halbe Stunde wieder.
Natürlich. Also. Nimm dir das unbedingt raus, dieses Recht. Ja.
Okay, verstanden. Also wir finden auf jeden Fall Freunde im Ausland. Wir können ja zum Schluss der Folge noch mal ein bisschen teilen, was bei uns ganz spezifisch geholfen hat. Ja. Jetzt habe ich aber noch einen Partner in Deutschland. Und ich bin der Unternehmer.
Lebenspartner oder Geschäftspartner?
Lebenspartner. Und ich bin der Unternehmer. Und ich, aus verschiedenen Gründen, als Unternehmer ist man auch ein bisschen mehr unter Leidensdruck in Deutschland mit der ganzen bürokratischen Geschichte und so weiter. Jetzt hat natürlich mein Partner dieselben Bedenken. Jetzt sagt er vielleicht sogar noch mal ein Stück weit, ja, du gehst ja dann auf dein Unternehmer-Meetup und dann trefft ihr euch da und dann hast du da schnell Anschluss. Aber ich habe mit diesen unternehmerischen Themen ja nichts zu tun. Ich kann ja gar nicht auf die Meetups, ich habe da ja gar keine Themen.
Ja.
Was kann ich da so ein bisschen in die Richtung bei meinem Partner machen, um sie ihn mitzunehmen, dass wir das gemeinsam machen?
Ja, zwei Dinge. Einmal, was tust du nicht? Fangen wir vielleicht mal damit an. Fang nicht an, wenn du jetzt der Unternehmer bist und deine Frau noch hast, die dann unsicher bist, fang nicht an mit männlichen Argumenten. So. Also fang nicht an mit, ja, so viel Steuern und da sind wir irgendwie freier und da kann ich viel mehr machen und da geht mir mal keiner mehr auf den Sack. Ja, so. Das sind männliche Argumente. Frauen tendenziell, das kann ich jetzt wieder hormonell herleiten, warum das so ist, aber Frauen, für Frauen ist Verbindung meistens wichtiger. Für die ist Freude wichtiger als für Männer. Männer wollen mehr Macher. Ja, so, tendenziell. Das heißt, ich muss mit diesen Argumenten abholen. So, ich muss, hey, guck mal, was für ein Leben wir dann haben. Guck mal, wie leicht das dann ist. Wir könnten jeden Tag im Meer schwimmen, keine Ahnung. Ja? So, guck mit solchen Argumenten und am besten rede gar nicht so viel, sondern schau, dass man die Erfahrung macht. Wenn ich dir jetzt den Avengers-Film erzähle, wirst du vielleicht denken, cooler Film, aber du denkst, muss ich mal gucken. Ich kann dir niemals, niemals die Erfahrung vermitteln. Die Erfahrung musst du selber machen. Und das wäre das, was ich raten würde. Versuch gar nicht gleich die Entscheidung zu erzwingen, wir wandern jetzt aus, sondern sag, schau, lass uns doch mal gemeinsam angucken. Lass uns mal einen Urlaub da machen. Ich habe dir das Land, ich könnte mir das vorstellen, lass uns mal auch vielleicht ein bisschen längeren Urlaub da machen. Einfach mal gucken, wie ist das Leben da.
Also das ist ja sowieso die Empfehlung. Schau dir das Land an, dass du dich ja persönlich wohlfühlst. Ja. Aber dann nehmen wir da noch zusätzlich mit, dann schau auch, dass du mit deinem Partner auf solche Meetups gehst, in die Connection gehst. Dass man vielleicht auch schon vorher online sich connectet. Da gibt es ja wahnsinnig viele Gruppen, da gibt es wahnsinnig viele verschiedene Themen. Gibt es da ein Thema, wo deine Partnerin Bock drauf hat? Mhm. Und dann fahrt ihr vor Ort länger, 2-3 Wochen. Und dann nehmt ihr beide bestenfalls die positiven Impulse mit und dann...
Ja.
Das geht halt auch in die richtige Richtung.
Und das kann in eine unterschiedliche, wir haben ja in Bulgarien auch eine Zeit lang gelebt und in Bulgarien war es so, als Mann ist mega, sehr stolze Kultur, ich Jiu-Jitsu, Schwarzgurt, nice bro, so. Ich hatte sofort Kontakt und aber als Frau ist nicht so geil. Warum? Die Männer reden nicht mehr mit dir, sobald sie merken, dass du vergeben bist, das ist eine Frage der Ehre und des Respekts. So? Und die Frauen bleiben einfach unter sich. So, als Frau bist du da echt einsam. Also da hast du, wenn dann, nur die Expats. Und genau allein für sowas, ich hätte das gar nicht gemerkt, wenn ich alleine dahin gegangen wäre und es erstmal selber ausgecheckt hätte. Weil für mich war ja alles gut. So, das heißt, das ist auch alleine, damit man es später nicht bereut, schon sinnvoll. Nimm deine Frau mit. Lass sie die Erfahrung machen. Guckt euch gemeinsam und trefft gemeinsam eine gute Entscheidung.
Genau. Und das gilt natürlich auch für alle unsere lieben Unternehmerinnen. Nehmt euren Mann mit.
Ja.
Letzte Frage. Und da hast du ja schon ein bisschen gerade auch so dieses Dorfbeispiel, wo sich die Menschen schon seit 30 Jahren kennen. Wenn ich jetzt im Ausland gehe, vielleicht auch rein so aus hormoneller, psychologischer Sicht, kann ich genauso tiefe Freundschaften aufbauen, wenn ich jetzt jemanden habe, den ich schon, weiß ich nicht, aus Kindergartenzeiten kenne und der mich mein Leben lang begleitet hat. Vielleicht war man zusammen studieren, vielleicht hat man sich auch mal eine Zeit nicht gesehen und dann hat man auf einmal wieder in der gleichen Stadt gelebt. Und jetzt bin ich schon was älter und ist es Standard oder normal, dass man in so einem Alter genauso gut tiefe Freundschaften aufbauen kann? Braucht natürlich eine gewisse Zeit oder gibt es da irgendwann, wo man sagt, ja, irgendwann ist der Zug abgefahren, man braucht gewisse Bindungen in gewissen Lebensphasen, die halten?
Also
mir geht es so ein bisschen um die Qualität der Freundschaften, die man auch im Ausland schaffen kann, weil das macht ja viel aus. Wenn ich einfach meinen besten Freund in Deutschland zurücklasse, kann ich so jemanden ein bisschen im Invest auch im Ausland wieder finden.
Zwei Dinge dazu. Das eine ist, und die Blockade haben wir jetzt gar nicht groß angesprochen, die Angst, und wovon man oft unbewusst ausgeht, ist, meine Freunde in Deutschland sind dann weg. Das würde ich erstmal verneinen wollen. Aus meiner Erfahrung sind die Freunde in Deutschland nicht weg. Die guten Freundschaften bleiben, die verändern sich etwas. So, ich habe einen Freund, der war jetzt allein auf Zypern 6 oder 7 Mal da. Und es ist jedes Mal eine super geile Zeit. Wir sehen uns mehr, als wir uns vorher gesehen haben, obwohl wir beide in Deutschland gelebt haben, wenn auch ein paar Stunden auseinander. So, also die Freundschaft wird sich verändern, aber vielleicht sogar besser werden, weil man tendenziell sich dann wirklich Quality Time nimmt. Natürlich müssen beide dazu bereit sein. Das ist nicht nur ein einseitiges Ding, aber auch das kann passieren. Deine bestehenden Freundschaften können sich sogar zu was Besserem entwickeln. Das ist nur das eine. Also geh mal nicht direkt davon aus, mit den Deutschen ist dann halt blöd. Boah. Kann auch gut werden. Das ist das eine. Das zweite ist, vom Gehirnstandpunkt her, das Gehirn ist neuroplastisch, also sollte ich auch in höherem Alter immer noch neue, tiefe Freundschaften aufbauen können. So. Wie das jetzt in der Praxis ist, ob du es, ich bin auch noch selber noch keine 10 Jahre im Ausland und kann halt nicht sagen, wie es ist, eine 10-jährige Freundschaft im Ausland zu haben. Ich glaube, dass du sehr, sehr enge und gute Freundschaften dort aufbauen kannst. Ich glaube auch, dass es schwieriger ist, weil du natürlich älter bist, weil du weniger Menschen triffst, als es in der Schule, in der Uni und so weiter war. Da haben wir ja unsere langjährigen Freundschaften meistens her. Ich glaube, dass es schwieriger ist, auch weil teilweise weniger Verbindlichkeit ist. Dann bist du zum Beispiel in Zypern und dann ist ständig mal 1 oder 3 Monate weg. So siehst dich weniger. So, solche Probleme kommen dann. Ich glaube, also deswegen, ja, möglich. Und nicht in einem halben Jahr. Und vermutlich ein bisschen schwieriger. Nur die Frage ist, ist das schlimm?
Ja. Weil die alten Freunde bleiben ja.
Die alten, und die guten Freunde, würde ich sagen, bleiben ja.
Ja, und ich glaube, das kann ich auch abschließend nochmal so als Impuls reingeben. Weil für uns war das, wir haben am Anfang diese klassische 60-Tage-Regelung in Zypern genutzt. Ich bin ja seit 2019 da und sind eigentlich seit 2019, kann man so, wenn man so rauszoomt, sagen, jedes Jahr einen Monat mehr. Jetzt sind wir so 8 Monate im Jahr auf Zypern. Deswegen sind seit 2 Jahren die Freundschaften viel enger, intensiver und mehr, als es natürlich vorher war. Aber es war halt eine bewusste Entscheidung. Ja. Dadurch haben wir natürlich aber auch in Thailand Freunde gehabt, in Mexiko Freunde gehabt, wo wir halt waren. Mhm. Teilweise hatten wir auch Reisegruppen, wo wir gemeinsam um die Welt gezogen sind, was natürlich auch cool ist. Aber es ist eine Entscheidung. Ja. Und wenn dir feste Freundschaften wichtiger sind, dann bleib länger an einem Ort. Wenn du eher Reisen priorisierst und sagst, immer mal wieder lose Freundschaften, dann kann das auch eine Option sein. Schön.
Ein Gedanke vielleicht noch, weil du auch die Gehirnfrage angestellt hast. Eine Sache hilft mir zumindest persönlich sehr zu wissen, nämlich Oxytocin. Es gibt also Oxytocin wird ja ausgeschüttet, wenn wir dankbar sind, aber eben auch bei Beziehungen, wenn jemand vertraut, wenn wir die Hand schütteln, wenn wir eine gute Zeit gemeinsam haben. Und es gibt jetzt eine Emotion, die das Oxytocin-System unterdrückt. Und das ist Trauer. So. Und aus meiner eigenen Erfahrung, Deutschland zu verlassen, hatte auch etwas Trauriges. Und ich habe zeitweise gemerkt, die Trauer hat echt mein System unterdrückt. Und ich habe mich total einsam gefühlt. Ich hatte überhaupt keinen Bock auf Menschen und so weiter. De facto war ich gar nicht einsam. Die Menschen waren da, aber ich war in diesem Moment nicht in der Lage, auf die zuzugehen, weil wenn ich das Oxytocin schon habe, dann fällt mir das leicht. Wenn das Oxytocin aber weg ist, weil es zum Beispiel die Trauer im System ist, dann fällt es einem schwer. Und allein dieses Wissen zu haben, in dem Moment, wo ich traurig bin, fällt es mir viel schwerer, auf Menschen zuzugehen, aber genau dann brauche ich es. Hat mir sehr geholfen, um mit diesem auch Ablöseprozess, und das ist halt etwas Trauriges, weil man verlässt auch etwas. Ja? So. Es ist auch immer ein Verlust, wenn man auswandert. Das kann man auch ehrlich, glaube ich, sagen. Ja? Allein dieses Wissen, wenn du Trauer hast, wird dein Oxytocin-System unterdrückt, du fühlst dich einsam, du hast eigentlich keinen Bock auf Menschen, genau dann brauchst du es. Hat mir extrem geholfen, um da besser durch diesen Prozess zu kommen.
Ja, guter Impuls. Ich war nicht traurig damals, aber das lag wahrscheinlich auch daran, dass ich bin ja dann erst in die Selbstständigkeit, habe einen Job gekündigt, in dem ich nicht super happy war und hatte wahnsinnige Vorfreude zu reisen und ich war nicht alleine. Ich bin mit meiner Frau losgezogen, das macht wahrscheinlich auch nochmal was aus.
Ja.
Aber es ist, glaube ich, super wertvoll, bei auch diesem Thema mal rauszuzoomen und mal wirklich hinzuschauen, okay, was ist denn da, gerade mit den ganzen Impulsen, die wir jetzt heute gegeben haben, und es richtig einzuordnen, weil ich glaube, dann kann man da sich wirklich gut helfen und das richtig einordnen. Ich würde das Ganze gerne nochmal beschließen, dass wir einfach jeder einfach mal ganz praktisch jetzt unsere 2, 3 besten Tipps teilen, super, wie wir im Ausland, gerade jetzt, wir sind jetzt beide in Paphos, Zypern, Anschluss gefunden haben. Ich kann da gerne anfangen.
Let's go.
Wir sind damals, und das war 2019, da war Internet noch ein Thema, sowieso immer in Coworking Spaces und auch spezifisch hier in Paphos. Und das war eigentlich auch sogar der Grund, warum wir dann damals uns für Zypern und für Paphos entschieden haben, weil wir im Coworking Space waren. Das war noch recht familiär. Kleine Gruppe, 25 Leute, habe ich mich wohl gefühlt. Und da super coole Leute, super schnell Menschen kennengelernt und dadurch gesagt haben, okay, that's the place, weil letztendlich ist es einfach auch ein Stück weit so, dass man sich dort am wohlsten fühlt, wo man eben auch Community hat.
Ja.
Und rückblickend waren einfach die Menschen, die ich so in den ersten ein, zwei Jahren im Coworking Space kennengelernt habe, macht wahrscheinlich jetzt noch 50% meiner Freundesbubble aus.
Ja.
Das zweite ist, ich begleite ja durchaus viele Unternehmer bei der Auswanderung und dadurch, dass ich in Zypern bin, kommen auch viele her. Wir haben in Paphos alle sechs Monate mache ich ein Meetup mit meinen Kunden. Da kommen so 15, 20 Leute. Und auch da habe ich schon coole Menschen kennengelernt, wo man dann einfach auch merkt, okay, auch auf unternehmerischer Ebene hat man Themen, auf spiritueller Ebene hat man Themen und darüber auch schon Menschen kennengelernt, mit denen ich mich regelmäßig treffe und austausche. Und was bei uns beiden natürlich so ein bisschen die Magic war, war der Sport. Ich meine, wir haben uns über andere Freunde, über eine andere Community, über Cajun Club kennengelernt und dann entschieden, gemeinsam jeden Samstag Sport zu machen, danach in unser Stammfrühstück zu gehen und irgendwann in all den Gesprächen hat sich der Podcast entwickelt.
Ja.
Aber vielleicht, und jetzt bin ich dann doch bei 4. Ein etwas außergewöhnlicher Hack. Einer meiner besten Freunde, auch schon aus, ich glaube, wir kennen uns seit wir 9 oder 10 Jahre alt sind, also crazy. Mhm. Die haben schon recht lange so einen Remote-Lifestyle geführt und die sind uns dann, nachdem die halt auch Dauerreisen waren, jetzt nach Paphos nachgefolgt und jetzt habe ich einfach einen meiner besten Freunde, den ich seit, oh, wie lange ist das jetzt schon, 35 Jahren kenne, 2 Minuten mit dem Auto weg von mir.
Mega.
Also der wohnt jetzt näher als damals in unserer Kindheit. Aber ich glaube, das ist jetzt nicht für viele übertragbar. Aber auch so kann es passieren. Und warum nicht? Also geiler geht es ja gar nicht.
Ja.
Yes.
Ja. Einer was meiner besten Freunde überlegt tatsächlich auch nach Zypern zu ziehen. Jetzt.
Also, let's go.
Das ist gar nicht so unwahrscheinlich. Ja, bei mir sind es tatsächlich ähnliche Dinge. Also Sport, auch gerade bei mir, Jiu-Jitsu ist ein super Weg, um Menschen kennenzulernen. Zumindest wenn man eine Faible dafür hat. Darüber habe ich sehr, sehr viele coole Menschen kennengelernt und auch Freunde gefunden. Generell Sport, CrossFit, was wir zusammen machen und so. Der gleiche Coworking Space. Mega. Und dann gibt es noch die Meetups. Da muss man einfach ausprobieren und muss man auch damit rechnen, dass es manchmal nicht so cool ist. Also es gab Meetups, wo ich gedacht habe, was für eine Zeitverschwendung, wo ich wirklich nach einer halben Stunde gegangen bin. Und gedacht habe, was für Idioten. Es gab aber auch Meetups, wo ich richtig coole Menschen kennengelernt habe. Das muss man einfach ausprobieren.
Ist ein bisschen Arbeit, deswegen spare ich mir das.
Du hast halt eine Fehlerquote, definitiv. Und eine letzte Sache noch, nutzt dein bestehendes Netzwerk. Also ich habe von einem Kumpel, der in Thailand lebt, eine coole Frau Kontakt hergestellt, die ja in Paphos war. Ein anderer Kunde von mir aus Frankfurt hat mir auch wieder einen coolen Kontakt hier in Paphos. Also das geht dann über Ecken, aber du kannst doch mal dein aktuelles Netzwerk fragen, wen kennst du denn? Hey, ich bin gerade in, zum Beispiel Paphos, kennst du da jemand? Da kommen die abgefahrensten Connections zustande und auch so kann man richtig coole Leute kennenlernen.
Das ist die Magie von Community und damit sind wir beim Stichwort. Ja. Komm in unsere WhatsApp-Community, da kannst du nicht nur dein Wunschthema für unsere nächste Folge einreichen, sondern dich auch mit Gleichgesinnten connecten und vielleicht ist da direkt jemand dabei, der dein next best buddy ist und in die gleiche Location auswanderst wie du. Ansonsten lass auf jeden Fall ein Abo und eine Top-Bewertung da, damit wir unsere Message noch mehr teilen können. Vielen Dank. Ciao, ciao.
Ciao.